bedanke mich auch bei dir für diese kurze Einführung und möchte mit den gleichen Fragen, die ich vorhin dem Stefan gestellt habe, an dich übergeben. Also mit den Fragen, ist die derzeitige Kampagnen- und Kongresspolitik Realpolitik? Ist die Kampagnenpolitik Ausdruck des Niedergangs der Israel-Solidarität oder Reproduktion auf einer höheren Stufe? Und löst sich die Israel-Solidarität im Rahmen der aktuellen Kampagnenpolitik von dem, was sie mit auf den Weg gebracht hat, und zwar antideutsche Kritik? Bitte sehr.
Danke. Ja, jetzt kommen wir doch mal zum Original, nachdem es ja nun schon vielfach von Stefan kolportiert worden ist. Hinweis, was ich jetzt vortrage, ist ein Teil eines längeren Artikels, der zusammen mit einem Traktat von Gerhard Scheidt und einem Interview mit Saul Singer in der jetzigen Bahamas erschienen ist. Ich finde, alle drei Stücke gehören in mancher Hinsicht zusammen, kann das also nur zur Lektüre empfehlen und preise hiermit das Produkt an, das neu ist und für 5 Euro inzwischen gekauft werden kann. Ob ich jetzt ein provinzieller Mensch bin oder nicht, das ist mir offen gestanden nicht so ganz klar. Bis jetzt habe ich erfahren, oder wir von der Bahamas erfahren, dass wir eigentlich als richtig zünftige Theoretiker gar nicht durchgehen, weil wir ja Schmuddelkinder sind und uns ununterbrochen mit Empirie beschäftigen, was ja eigentlich eine ungute Beschäftigung ist, wenn man also richtig in den Höhen und Abstraktionen der Wertkritik zu Hause ist. Also bei diesem, ich sag mal, leicht sairah-süchtigen Flügel sind wir eigentlich immer schon unten durchgefallen. Das heißt also, die reinen Theoretiker sind wir irgendwie nicht. Den Praxisvorwurf, den haben wir ja schon manchmal bekommen, weil wir Interventionen gemacht haben und durchaus, wenn wir es für notwendig halten, sie weiter tun. So gesehen wüsste ich jetzt auch nicht so genau, von welchen Antideutschen in einem allgemeinen oder weniger allgemeinen Sinne der Stefan da gesprochen hat. Nachdem aber Jan und ich hier für die Redaktion Bahamas sitze, kann es ja sein, dass ich vielleicht da teilweise oder wir mitgemeint sind. Und so weiß ich es auch wirklich nicht, wie es mit meinen oder unseren Erfolgen und unserem Scheitern so bestellt ist und stelle mir offensichtlich die offen gestanden diese Frage so gar nicht. Weil das ist eine völlig alberne Sache, diese Bilanzierung. Ich kann jetzt hingehen und sagen, naja, haben wir wieder ein neues Heft gemacht, ist doch eigentlich ein schöner Erfolg. Privat sehe ich das auch allerdings so, weil es war ja ein Haufen Arbeit und sonst was, kann man also sagen, gut, haben wir es wieder geschafft, toll. Aber ich bilanziere nicht und würde es auch nie tun. Ich würde meine Tätigkeit, ich sage jetzt einfach erste Person Singular, weil ich sitze hier, ich muss nicht immer wir sagen oder über irgendwelche anderen Leute sprechen. Ich rede jetzt einfach nur von mir. Ich kann keine Bilanz aufmachen, ob das ein Erfolg oder ein Scheitern war, weil das kann man sich aus ganz verschiedenen Seiten anschauen und dann hat man es ganz, dann kommt man zu unterschiedlichen Antworten. Ich finde die Fragestellung völlig blöd. In der Frage, inwieweit es mir gelungen ist, jetzt sage ich mal mir und dem Gerhard Scheidt, in dem Fall nun wirklich, unsere Kritik zu verbreitern, was der Stefan empfiehlt und was ich durchaus für wünschenswert halte, und ich bitte das Handy auszumachen. Ich habe es wirklich nicht aus Polemik gegen euch mein Handy hochgezeigt, weil ich das echt unheimlich lästig finde, wenn man hier sitzt und einen Vortrag macht. Und ich finde es auch unhöflich. Man weiß doch, dass hier ein Vortrag ist, dann kann man doch bitteschön dieses Zeug aus der Tasche nehmen und gucken, ob man es aushält. Also im Kino klappt das immer und im Theater sogar auch. Noch besser. Ich komme völlig raus, ehrlich. Also das ist unsere Kritik zu verbreitern. Nun gerne würde man es tun. Vielleicht hat man den Weg nicht, vielleicht weiß man ihn nicht, vielleicht will man ihn nicht wissen. Vielleicht sind wir also, der Gerhard Scheidt und ich, bitte verzeiht den Karlauer, der jetzt wie von selber kommt, gescheitert. Vielleicht auch nicht. Ich finde auch solche Fragen müßig und ich denke, wir werden hinterher in der Diskussion auf die etwas eigenartigen Intentionen, die dahinter stehen, die ja nicht zuletzt in Worten wie Lobbyarbeit und sonst etwas dann auch. Ich kann den Text, den ich für die Bahamas gemacht habe, obwohl das für das Gesamtverständnis wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, gar nicht ganz vortragen. Das ist so ausdrücklich nicht abgesprochen, wollte ich auch gar nicht. Das heißt, es gibt nur eine Teilfassung davon, die sich aber umso mehr auf das bezieht, was der Einladung zufolge und auch was die Intentionen von Stefan Mier und den Hallensern angeht, dann am ehesten drauf eingeht. Wenn man Israel etwas zu seinem 60. Geburtstag wünschen sollte, dann einen Westen, der seinen Namen verdient. Eine US-Regierung, die nicht ausgerechnet kurz vor Torschluss Israels Souveränität zugunsten des Mordspakts in Gaza, in Syrien oder Libanon beschneiden will. Daraufhin laufen die neuen Initiativen von Condoleezza Rice nämlich hinaus. Und ein Wahlvolk in den USA, das sich in den bevorstehenden Wahlen des typischen europäischen Zombie Obama entledigt. Wobei man hier noch hoffen kann, dass der Druck auf ihn, selbst wenn er Präsident wird, so stark wird, dass er möglicherweise Dinge treibt, die dann gar nicht so schlimm sind. Das amerikanische System funktioniert ja zum Glück etwas anders. Dennoch ist er derzeit ein typischer europäischer Zombie und wird aus diesen Gründen auch in den USA, nicht nur in den europäischen Medien, so gehypt. Ein Westen wünscht man sich Israel auch, zu dem sich die Region Europa endlich wieder bekennt und zum Beweis dem Islamfaschismus nach innen und außen Einhalt gebietet. Nach innen durch eine Integration, die im Ergebnis Assimilation intendiert, bei gleichzeitiger Unterbindung muslimischer Sonderbewusstseinszonen. Nach außen durch ein klares Bündnis mit Israel und den USA gegen den Iran. Israel wäre ein Europa zu wünschen, das Waffenlieferungen immer dann zu Vorzugspreisen entsendet, wenn es darum nachsucht. Ein Europa, das israelische Nuklearpotenzial als gebotenes letztes Drohmittel ausdrücklich anerkennt und der Region mit allen Mitteln die Realisierung von in der Region Nahost mit allen Mitteln die Realisierung von Atomprogrammen unterbindet, die den Bau der Bombe gegen Israel ermöglichen. Das würde bedeuten, dass für den Fall, dass alle Sanktionen versagen, auch der Kriegsdienst gegen den Iran zu praktizieren wäre. Das Wort vom Kriegsdienst ist eine Paraphrase auf ISIS, schreckliches, gruseliges Papier. Letzterer den Kriegsdienst als deutsche Tugend nach 1945 ausdrücklich und kategorisch ablehnt. Nicht? Und das sozusagen dann Israel dann auch entsprechend anempfiehlt. Letzteres hätte insbesondere für Deutschland, das ist die Sache mit dem Kriegsdienst, zu gelten, aufgrund seiner Geschichte, aber auch für alle anderen Nationen, die 1938 nicht nur die Tschechoslowakei auszuliefern, mitgeholfen haben. Der Schalter in Richtung Vernichtung der europäischen Juden wurde unfreiwillig von denen umgelegt, die 1938 in München die Tschechoslowakei ausgeliefert haben und damit die Option des rechtzeitigen Stopps des Nazi-Regimes für sich nicht wahrgenommen haben, mit allen Folgen. Daher komme ich auf 38 in die Tschechoslowakei. So viel Realpolitik, die keine ist, denn hier hört das Wünschen eben auch schon auf, die Geburtstagswünsche aus. Das Wünschen hört deswegen auch schon auf, weil Kritik durch Wunschprogramme genauso wenig ersetzt werden kann wie durch eine Aufklärung, die darauf vertraut, eine umfassende Kompilation von empirisch erhärteten Fakten sei geeignet, das verhärtete Bewusstsein zu erreichen. Und bestimmte Konferenztypen scheinen das vorzuhaben. Die Bahamas, die wegen ihrer Niederlagen am Leben bleibt und es keinem recht macht, weil sie es richtig machen will, ist Gegnerin von Bekennern und Realpolitikern zugleich. Wenn aus loser Zusammenarbeit gefestigte Bündnisse werden sollten, war sie nicht mehr dabei. Wenn das Gebot, Staat und politische Ökonomie zu kritisieren, schöne Seelen darauf verfallen ließ, jede Beschäftigung mit den Niederungen von Empirie und Politik als unfein zu verschreien, ließ sie sich dazu hinreißen, Länderartikel zu bringen und selbst dort zu reden, wo Günther Beckstein sprach. Sprich vor 2 Jahren anlässlich der Fußballweltmeisterschaft und des immerhin optionalen Besuchs von Ahmadinejad als Staatsoberhaupt einer an den Spielen beteiligten Mannschaft. Wie schnell Antisemitismus theoretische Autoren, von denen ihr bestimmt sehr viele kennt, einige von euch kommen ja aus Leipzig, wo dieses grusige Phase 2 gemacht wird und ihr kennt ja auch so andere Publikationsdinge. Also wie schnell Antisemitismus theoretische Autoren, die aus einer Mischung von Sprach- und Denkohnmacht in einem peinlichen, bei Adorno oder Ameri abgekupferten Jargon vorgebracht werden, und über schamanische Beschwörungen eines unbegriffenen, irgendwie allgemeinen Unheils nicht hinauskommen und Ideologen einer sogenannten Realpolitik zusammenkommen, die eine ideologiekritische Vorbereitungsphase für abgeschlossen und das Zeitalter der nachtheoretischen Praxis für eröffnet erklären, war in diesem Mai in Berlin und Wien zu beobachten. Ich weise darauf hin, die Konferenzen waren der Sache nach identisch. Gewiss hat es in Wien eine bestimmte Kampagne dran gegeben, die Österreich gezogen war, die hat es natürlich in Deutschland nicht gegeben. Man ist Wissenschaftler für Israel geworden. Die Doktortitel gehen anhand, anstatt dass man sich schämt. Nicht, dass man den Doktortitel hat, möge jeder seinen Doktor zu machen, aber bis jetzt hat es zum Anstand gehört, gerade in diesem Land, in diesem titelgeilen Land, und in Österreich ist es noch geiler, einen Doktor nun bitteschön wegzulassen. Das ist eine Frage, auch ein bisschen der, wie soll man sagen, der Nonchalance, ein bisschen des über dem akademischen Scheißdreck zu stehen. Aber man bringt heute seine Doktors, das ist Shepard. Dr. Künzel, Dr. Heni, ich weiß gar nicht, wie viele die Doktoren plötzlich aufgetaucht sind, aber egal. Man ist Fachmann geworden, man ist Wissenschaftler für Israel geworden und Fachmann, da könnte vielleicht ein Dippel-Ink dazu, egal, Fachmann gegen das iranische Atomprogramm und hat es zu den Dekanen einer Frühlingsuniversität gebracht, in der das Wünschen Politik geworden ist und das selbstredend breite Bündnis einen Weltgerichtshof vorwegnimmt, der den Rasseltribunalen vergangener antiimperialistischer Zeiten ähnlich eine unwillige Welt mit Prozessen überziehen soll, deren gerechte Urteile dann nur noch ihres Vollziehers harren. Den Alchemistentrick, den Verurteilten, also die europäischen Staaten hier, insbesondere natürlich Deutschland und Österreich, den Alchemistentrick, den Verurteilten damit zu beauftragen, gegen sich selber zu vollstrecken, also der Staatsmacht anzutragen, gegen die Staatsräson tätig zu werden, vollbrachte Anfang Mai in Wien einer, als er drohend aussprach mit den Ergebnissen der Konferenz, die iranische Bedrohung, die Islamische Republik, Israels Existenzkampf und die europäische Reaktionen, würden die Veranstalter die Bundeskanzler Gusenbauer und Merkel konfrontieren. Der Stefan kann mich nachher berichtigen, ich habe das aus zwei verschiedenen Quellen, die auf dieser Konferenz waren, ich war da ja nicht. Der Versuch, auf die Geschäfte der Staatsmacht einzuwirken, für einen Schwenk in der Außenpolitik für Israel und gegen den Iran etwa, ist dem Ansinnen nach kein Verrat, weder an der Staatskritik noch ansonsten. Habe ich nie behauptet, hat in der Bahamas nie jemand behauptet. Unter Umständen ist es sogar sinnvoll, daran mitzuwirken und sei es nur, um eine Kritik an der aktuellen Politik weiteren Kreisen als bisher zugänglich zu machen. Das funktioniert aber nur ausnahmsweise und auch nur dann, wenn der beteiligte Kritiker oder die beteiligten Kritiker sich ihrer Ohnmacht im realpolitischen Getriebe bewusst bleiben und ihren Beitrag nicht um den zersetzenden Gehalt, und das ist das, was Kritik ausmacht, kürzt. Na, ihren Beitrag zu Konferenzen, Büchern etc. Denn um die Kritik ist es geschehen, wenn der zersetzende Gehalt wundersam verschwindet, oder ein wenig weichgespült auftaucht oder sonst in irgendeiner Weise randflossenartig wird. Und nicht, weil ich jetzt sagen möchte, das haben wir nie empfohlen und das haben immer irgendwelche merkwürdigen, um uns sich scharenden junge Männer praktiziert, die dann nach kürzester Zeit in uns die Renegaten erkannt haben, dass man unbedingt Kommunismus auf jedes Papier draufschreiben will. Das meine ich nicht. Aber es geht um den zersetzenden Gehalt. Und der heißt zum Beispiel, dass man weiß und es auch sagt und es ins Zentrum seiner Kritik immer nimmt. Und deswegen scheitert man auch, und dieses Scheitern muss man aber in Kauf nehmen, dass es einer der schimpflichsten Berufe auf dieser Welt ist, Journalist zu sein. Dass der Journalist in jeder Form, in der er aktiv ist, zu nichts anderem da ist, als die Halbwahrheit und die Lüge zu streuen, dass aus einer Tageszeitung nichts wie Unheil herauskommen kann, dass also der Versuch, diese schändliche Spezies zu umgarnen und für sich einzuspannen, in sich eine höchst fragwürdige Angelegenheit ist, nicht unbedingt verboten oder falsch im Einzelfall, aber eine höchst fragwürdige Angelegenheit. Also ich habe auch gelegentlich mit einem Journalisten einmal ein Wort geredet und sonst was, ich kenne sie ja, ich kenne sie auch persönlich, ich kenne nicht nur ihre Produkte. Wie gesagt, das gehört zum zersetzenden Gehalt. Ne? Man muss wissen, dass wer die Süddeutsche Zeitung im Abo hat, zum Beispiel, das gilt aber, oder in Wien den Standard, dass dieser Mensch niemals für Israel solidarisch sein wird. Es sei denn, er hat sie im Abo, weil er Kritiker ist und wissen will, was die Gegenseite immer so macht. Aber da würde ich mal sagen, das sind 0,001% der Abonnenten. Wie gesagt, zum zersetzenden Gehalt wäre dann schon, da wäre drüber nachzudenken, nicht um der Sache selbst willen, um Gottes Willen, aber das macht Kritik aus. Sie können nicht plötzlich deine Freunde werden. Du kannst nicht 15 Jahre lang erkennen, was dort läuft, Ideologiekritik treiben, ob du es über Karl Marx machst oder Sören Kierkegaard, ob du es über Karl Kraus machst oder über Adorno. Du kannst das Zentrum der Ideologiekritik nicht plötzlich in eine Fußnote verabschieden, ohne dass die Sache selber fragwürdig wird. Denn wer sich und andere davon zu überzeugen sucht, man könnte tätig mitgestalten, indem man nur überzeugend genug, ne? Unsere Kritik müssen wir verbreitern, wir müssen Lobbyarbeit machen, wir müssen nicht so in der Ecke stehen, sondern auch mal ein bisschen, ja, wir müssen ja wohl anscheinend ein bisschen konstruktiver werden, ist das. Indem man nur überzeugend genug, insbesondere in einer wissenschaftlichen Form und medientauglichen Darbietungsweise, die Dinge in Bewegung bringe, das lässt vom Ansinnen nur noch die genannten Formen der Präsentation übrig, an denen man, wenn der Erfolg ausbleibt, oder doch weitgehend ausbleibt, und das war der Fall, jedenfalls in Deutschland, über Österreich wage ich jetzt hier nicht, stecke ich nicht drin, wenn der Erfolg ausbleibt, noch fleißig teilen kann. Ne? Also Menschen, die sich dauernd Gedanken darüber machen, wie man eine Sache am besten präsentiert. Nicht? Ich meine, die laufen ja in eurem, in meinem, in unserem Umfeld ohne Ende herum. Ne? Also unsere PowerPoint-Spezialisten aller Art. Die man übrigens auch auf Seiten der iranischen Opposition finden kann, wie im Januar in Berlin dieser scheußliche Mensch, der für eine sogenannte Partei der Grünen im Iran die unfassbarsten K-Gruppenvorschläge an ein fast nicht anwesendes Publikum gemacht hat. Wir müssen jetzt jede Woche uns irgendwo treffen und unsere Kritik vorbringen und dann werden wir mehr und ihr seid spitze. Das ist wunderbar, also wenn wir so als Deutsche von einem iranischen Oppositionellen gelobt werden, das geht halt saugut runter. Wie gesagt, das sind halt so unsere PowerPoint-Spezialisten, in dem Fall von der iranischen Fraktion. Damit ist nicht viel gewonnen. Es ist auch nicht viel gewonnen, dass die Veranstalter dieser Konferenz, an der ich übrigens auch gesprochen habe, es hinterher bis heute unterlassen haben, diesen Menschen wenigstens Bescheid zu sagen, dass er Unsinn geredet hat und dass er es vielleicht in Zukunft lassen soll, seinem eigenen Denkfortschritt zuliebe, weniger jetzt uns. Egal. Der unwillige Staat, die desinteressierten Staatsbürger, ja, damit haben wir es doch vielleicht doch zu tun, erscheinen bei so viel konstruktiver Absicht plötzlich so unnahbar nicht mehr. Man sei so weit nicht voneinander entfernt, würde vielleicht bald Eberhard von Kläden, der zweifellos zu den vernünftigeren Politikern im Lande gehört, das sage ich jetzt gar nicht polemisch, ne? Ich könnte mir wünschen, wenn die SPD ein paar Kläden hätte, statt solchen scheußlichen kleinen Meiers, würden vielleicht Eberhard von Kläden, der zweifellos zu den vernünftigen Politikern im Land gehört, im Verlauf eines mutigen und konfrontativ geführten Gesprächs mit pro-israelischen Eventmanagern sagen, man sei nicht so weit entfernt, und unbekümmert die Linie seiner Chefin weiter verkünden, der zufolge eine militärische Option zur Unterstreichung eines Sanktionsprogramms gegen den Iran für die Bundesrepublik selbstverständlich nicht in Betracht kommt. Ja, dabei wird es doch immer bleiben. Die eigene Ohnmacht im eigenen Fall nicht wahrhaben zu wollen oder im anderen zu affirmieren, diese zwei Formen des Bekennertums, die sich nicht unbedingt ausschließen, das finde ich immer so interessant, was da zusammenkommt, führen zu starken Worten und hochideologisierten Haltungen. Richtig ist, die Bedrohung Israels erhöht sich durch den islamischen Krieg, dessen gewichtigster Akteur der Iran ist, wissen wir alle. Seine Existenz wird durch die iranische Bombe in hohem Grade gefährdet, wenn es sie dann gibt, aber es reicht ja jetzt schon, dass sie in Vorbereitung ist. Und die ganze Welt scheint untätig zuzusehen. Ja? So sieht es aus, so scheint es zu sein. Das ist ein schwer auszuhaltender Prozess, in dem man als Kritiker keine Karten hat, den man durch Zeitschriften und Konferenzen, also auch wenn wir die Bahamas weichspülen würden und etwas aus der Provinz rauskämen dadurch, den man durch Zeitschriften und Konferenzen nicht aufhalten kann, dessen Akteure, selbst wenn sie wüssten, was sie dadurch ihr Nichttun anrichten, nicht ansprechbar sind. Man muss es aushalten und nicht in Beschwörungen verfallen, niemandem mit Ultimaten drohen, keine Horrorszenarios an die Wand malen, die den horrenden Sachverhalt noch apokalyptisch zu übertrumpfen suchen, das findet seit Monaten statt und hat manchmal einen höchst ärgerlichen Sprachduktus, noch apokalyptisch zu übertrumpfen suchen und schon gar keine Militärstrategien entwickeln und öffentlich verteidigen, von denen man noch nicht einmal weiß, ob es sie denn wenigstens in den USA überhaupt gibt. Alles sowas findet statt. Ist doch zu tun, und es wird ja getan, ist doch zu tun, brächte nur die solidarische Ermüdung derer ein, von denen man doch weiß, dass man sich in der Israel-Frage absolut einig ist und die schon deshalb über das iranische Regime, sein Nuklearprogramm und so weiter alles wissen. Und die, die es immer noch nicht wissen, die können sich dieses vom Stefan und der Simone herausgegebene Buch kaufen, in dem dann nun wirklich alles drinsteht. Das meine ich auch nicht polemisch, sondern das ist so. Und deswegen hat das Buch natürlich auch seine Verdienste. Klar. Aber es bringt nicht das, was es vielleicht sollte ursprünglich. Aber wer weiß, da können wir darüber diskutieren später. In verzweifelter Situation retten Verzweiflungstaten nicht. Und um sich, und das möchte ich nochmal ganz stark herausheben, um sich die eigenen Leute zu versammeln, die, mit denen man sich einig ist, die ergänzt um Mitglieder der jüdischen Gemeinden und der deutsch-israelischen Gesellschaft, also was jetzt hier Berlin angeht, nicht mehr belehrt zu werden brauchen, das ist eine Verzweiflungstat. Es ist völlig sinnlos, über die Gefährlichkeit des iranischen Atomprogramms Leuten zu berichten, die es wissen und die es ablehnen. Das ist aber das Publikum solcher Konferenzen. Ja, so gehen Schüsse ins Knie. Es hilft nicht weiter, sich gegenseitig zu versichern, dass die Welt schlecht ist und gleichzeitig an diese schlechte Welt zu appellieren, endlich gut zu werden. Die einen werden sich endgültig enttäuscht sehen. Haben Sie es doch gut gemeint mit den Deutschen, die nicht zuhören wollten und deshalb nicht gekommen seien? Wie gesagt, ich bin jetzt mehr auf dieser deutschen Plattform und kann über die Österreicher weniger sprechen. Die es doch gut gemeint mit den Deutschen, die nicht zuhören wollten und deshalb nicht gekommen seien und schließen ein Kapitel des persönlichen Engagements ab. Das wird eine ganze Menge Leichen geben. Das kann man dann in einem Jahr begutachten. Also Leute, die einfach hier nochmal ein bisschen gerödelt und gemacht haben und dann mit Leichen meine ich einfach für irgendwelche Aktivitäten, am allerwenigsten kritische Aktivitäten, einfach nicht mehr ansprechbar sind. Das ist auch so ein bisschen der Abrieb an solch seltsamen, Ritten auf ziemlich erschöpften Pferden, nicht, die dann einfach in die Knie gehen werden. Die anderen werden sich darauf verlassen, dass das Wünschen doch hilft. Und das wird natürlich die Mehrheit sein, die sehen erst in 2 Jahren durch, dass das Wünschen doch hilft und erkennen in 2 Konferenzen einen Fortschritt, der bei geschickter Weiterarbeit weitere Konferenzen mithin Fortschritte nach sich ziehen werde und so weiter. Es ist das alte, doofe, der Weg ist das Ziel. Was man über Deutschland und darüber hinaus über Europa aus der Bahamas einmal gelernt hat, ist den einen wie weggeblasen und den anderen Enttäuschten kommt es unaufrichtig vor, weil schon wieder ein Heft erschienen ist, das nicht aus einem 70-seitigen Cassandra-Ruf samt realpolitischen Aktionsvorschlägen besteht, sondern mehrheitlich Artikel bringt, die mit Israel und dem Iran scheinbar gar nichts zu tun haben. Wir sind nämlich Antideutsche und nicht Israel-Solidar-Huber. Auch darüber wäre im Verlauf der Diskussion einmal nachzudenken, wie sich von der antideutschen Kritik die Israel-Solidarität ganz gemütlich abgedockt hat, wie an dem Schluss des Kusturica-Filmes über den jugoslawischen Untergang jene gemütliche Blasmusikinsel, die einfach vom Land abbricht und die Donau heruntertreibt. Ja. Scheinbar gar nichts zu tun haben. So richtig es ist, dass spätestens der Untergang Israels nach einem atomaren Militärschlag auf Tel Aviv, das würden die sich aussuchen, die Hunde, nach einem atomaren Militärschlag auf Tel Aviv, die Zeit für die Kritik beendet ist. Weil das, was auch noch die schroffste Kritik insgeheim will, nämlich das Unheil aufhalten, obsolet geworden wäre. So dünn und dumm ist es, sich heute vorzunehmen, den Rest seiner engagierten Tage mit Überzeugungsarbeit im oben genannten Stil zuzubringen. Die Arbeit in den Köpfen kann der Kritiker nicht erzwingen. Seine Arbeit ist es, Einsprüche an die zu richten, die für sie zugänglich sind. Wohlgemerkt Einsprüche. Das können Leute sein, die Zweifel am Sinn öffentlicher Vereinssitzungen gegen die iranische Bombe mit Erscheinungszwang haben. Oder auch Leute, die von ihrem eigenen Umfeld genötigt werden, sich mit Vorwürfen zu beschäftigen, die unter anderem in der Bahamas erscheinen. Meistens aber sind es Menschen, die der Zufall und der Umstand, dass sie nie ideologisierten Zirkeln angehört haben, für Ideologiekritik noch zu erreichen sind. Die Arbeit, die einmal mehr Leute dazu bringen könnte, die Sache mit der iranischen Bombe zu bedenken, kann gar nicht mit der Beschreibung der drohenden Situation im schiitischen Gottesstaat beginnen. Ein Sinneswandel der europäischen Politik, darum würde es ja gehen, zugunsten Israels, wäre einem fundamentalen Wechsel ähnlich, der zuletzt in der Politik ankommen würde. Ihm würde der Sturz aller Glaubensgewissheiten vorausgehen, die mitsamt ihren Propagandisten in der Bahamas regelmäßig Gegenstand von Artikeln und Polemiken sind. Wenn es der Mehrheit in diesem Land um Israel gehen soll, ne, es geht um Israel, das ist der Bahamas-Imperativ, wenn es der Mehrheit in diesem Land um Israel gehen soll, dann hat das das Ende des Pazifismus als israelfeindlicher Grundhaltung auch bei solchen Leuten zur Voraussetzung, denen man glauben kann, dass sie es mit Israel gut meinen. Beispiel Elfriede Jelinek. Alles für Israel, alles gegen die iranische Bombe, aber um Gottes Willen und unter keinen Umständen eine kriegerische Option. Ja? Solche Leute müssen überhaupt mal überzeugt werden, respektive ihre Position muss als falsch und kolossal israelfeindlich und schädlich vorgeführt werden. Erst das, wenn das mal drin ist, dass das keine Genossin ist, oder wie wir das immer nennen wollen, Bündnispartnerin oder sonst was, sondern dass sie auch aus redlichen Gründen, die meint das nicht so wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber dass sie einfach auf der anderen Seite steht. Wenn solche Dinge noch nicht mal geklärt werden und in Wien letztes Jahr geschehen, auch noch unter den Tisch gekehrt werden in Form einer Brandrede, die dieser Volksfront Heinz-Dieter Künzel gebracht hat, der den Wiener Organisatoren zum Vorwurf gemacht hat, dass sie genau dieses merkwürdige Grußwort, ich sag mal, nicht unterschlagen haben, im Sinne von einfach nicht vorgelesen haben. Ne? Der darin also bereits eine Bündnispartnerin. Wer das also schon, wer hier anfängt, die Bündnisse zu machen, ne? Der hat das, was ich sagte, den Pazifismus als israelfeindliche Grundhaltung nicht kritisiert, sondern affirmiert und geht mit ihm ins Bündnis. Wahnsinn. Aber ich rede ja jetzt hier von dem, was die Voraussetzung dafür wäre, dass die Politik sich ändert. Die Voraussetzung beginnt nämlich nicht in der Politik. Also, das war jetzt der Pazifismus als israelfeindliche Grundhaltung. Aber auch das Ende des Antirassismus, das absolute Ende des Antirassismus bei Leuten, von denen man weiß, dass sie zum Beispiel in ihrer beruflichen Tätigkeit sich gegen die islamische Praxis energisch einsetzen, aber nach außen diese ganzen schrecklichen islamverharmlosenden und so weiter unsinnigen antirassistischen Sprüche drauf haben und vor dem Hintergrund dem Unheil nicht wehren, sondern mit dem Unheil in einem Boot schön dem Abgrund zu fahren. Ein Ende dummer und widerwärtiger, scheinbar islamkritischer Ausländerfeindlichkeit unter Leuten, die wie die User von Political Incorrect doch auf Seiten der USA und Israel stehen und schon deshalb anderen ihre Herkunft nicht zum Vorwurf machen dürften. Political Incorrect ist äußerst einflussreich. Es ist ganz interessant, da reinzugucken, da steht auch viel Kluges drin und Interessantes. Aber da gibt es ganz üble Ausländerfeinde, die ununterbrochen da reinscheißen. Und das ist kein Zustand, das ist in jeder Hinsicht abzulehnen. Ein Ende schließlich, und das geht uns vielleicht an, unser Umfeld, ein Ende schließlich der herz- und geistverderbenden Karrieresehnsüchte unter so vielen Leuten, mit denen man gerne zusammenarbeiten wollte, von denen man aber weiß, dass sie als Wissenschaftler über Antisemitismus und Verwandtes ein Unterkommen in Universitäten, Medien und Verbänden anstreben. Und schon deshalb, häufig schon bei ihrer ersten öffentlichen Verlautbarung, Sicherheitsabstand zu der in jeder Kritik angelegten Konsequenz halten. Und diese Konsequenz ist der dem Kritiker fast mit Sicherheit bevorstehende, notwendig bevorstehende Ausschluss aus der akademischen oder publizistischen Mitte. Es mag vielleicht mal eine Ausnahme geben. Schön, freut mich für jeden, der dann als Kritiker an einer Uni unterkommt. Und es bleibt. Es ist aber die absolute Ausnahme. Und dieses sich heranschaffen von Doktortiteln in den Geisteswissenschaften, dieses sich heranwanzen an Lehrstühle, diese Umgebung der Israel-Kritik von solch seltsamen ich weiß nicht, akademischen Aspiranten ist mir seit Jahren nicht nur fremd, sondern das führt ganz automatisch dazu, dass diese Leute zum Beispiel im Konferenzbusiness dann alle wieder auftauchen. Das Geburtstagsgeschenk für Israel aus diesem Land kann unmöglich eine Zunahme nicht-jüdischer Bürger sein, die sich jüdischen Organisationen und Publikationen als Imageberater und Leitartikler andienen, nämlich auch ein beliebtes Betätigungsfeld oder Berufswunsch von Leuten, die sich Israel-solidarisch nennen. Einige haben es ja auch geschafft, aber nicht viele. Andienen und schon gar nicht im Schönreden trostlose Zustände liegen, die nach einer professionell ausgerichteten Doppelkonferenz um nichts freundlicher geworden sind, dafür aber um ein paar Mitmacher reicher, die als sogenannte Israel-Freunde innerhalb des Meinungsbetriebs angekommen sind. Haben ja manche geschafft. Das Geburtstagsgeschenk für Israel wäre dagegen die Abkehr von einem israel-solidarischen Politikbetrieb, dessen Akteure immer bei den jüdischen Gemeinden oder dem American Jewish Committee, wo es so tolle Praktikantenstellen gibt, nachfragen, ob es genehm ist, bevor die nächste Konferenz ausgerichtet wird. Es sei noch einmal gesagt, die Politik jüdischer Organisationen ist Lobbyarbeit, aber nicht unsere, ist Lobbyarbeit innerhalb des durch Parteien und Verbände repräsentierten Systems der BRD und dient der Aufrechterhaltung einer zwar ungeglaubten, aber immerhin teilweise funktionierenden Normalität zwischen Juden und nichtjüdischen Deutschen, beziehungsweise mit noch ein paar mehr Einschränkungen den Staaten Deutschland und Israel. So ist das. Kein Gesellschaftsvertrag zwingt den Kritiker, ob jüdischer oder nichtjüdischer Herkunft dazu, innerhalb der Grenzen des deutsch-jüdischen Dialogs sein Heil zu suchen. Er, der Kritiker, hat vielmehr so frei zu sein, diese Lobbyarbeit als notwendig anzuerkennen, die Lobbyarbeit also der jüdischen Gemeinden und Verbände, als notwendig anzuerkennen und zugleich daraus kein sein eigenes Denken und Handeln bestimmendes Gesetz zu machen. Seine Freiheit verlangt ihm ab, genau dort anzusetzen, wo als Ersatz für die Ideologiekritik die schalen Publikumsaufmunterungen eines Henrik Broder dargeboten werden, dessen regelmäßige Auftritte nach den Faktenpräsentationen irgendwelcher Wissenschaftler und vor den markigen Appellen zu mehr realpolitischem Engagement altgedienter Volksfrontpolitiker unverzichtbar geworden sind. Auch das gehört zum schlechten Geschmack im israel-solidarischen Umfeld, diese nun wirklich immer alberneren Selbstläufer dieses eitlen Kerls, der zu faul ist, sich einmal noch wirklich einen kritischen Gedanken zu machen, das konnte er nämlich früher, und mal wirklich eine durchgedachte Glosse oder Polemik zu schreiben. Da reichen so ein paar Raunzereien und der Saal also wirklich wie ein Feuchtbiotop. Wer Israels Lage verhandelt und die Frage nach dem Westen nicht stellt, hat schon verloren. Wer den Westen aber in den faden Einlassungen, und auch das findet immer häufiger statt, in den faden Einlassungen ganz ordinärer Apologeten des politischen Status quo in den USA und weit schlimmer noch Europa, das nur noch einer Belehrung bezüglich des Iran bedürfe, vollendet vorfindet, hat alles Zeug zum Kritiker verloren und muss zur Strafe die Werke von Broder, Hannes Stein und Karl Popper lebenslänglich büffeln. Die letzte Niederlage der Bahamas besteht wie die früheren darin, wir hatten es ja vom Scheitern, besteht wie die früheren darin, dem jüngsten Schrecken nicht gewehrt zu haben, den diesmal die längst überwunden geglaubte Spezies der Bewegungsbonzen und ihr gläubiges oder abwartend staunendes Fußvolk zu verantworten haben. Einer von ihnen konnte schon 2007, also letztes Jahr, nicht lange her, ohne dem allgemeinen Hohngelächter zu verfallen, anheimzufallen, von einem Wiener Podium herunter, sich selbst die Arbeit der Stirn zuschanzen und daraus die Ermächtigung ziehen, mit Politikern und Verbandsfunktionären ein ernstes Wort gegen den Iran zu sprechen, während er eine Mehrheit, die da unten hofften, dazu verdonnerte, sich als Arbeiter der Faust an die Werktore deutscher und österreichischer Firmen zu ketten, die in den Iran exportierten. Das ist allen Ernstes so gefallen, das hat einer so gesagt, ich sage euch auch, wer es ist der Matthias Künzel gewesen, und es ist nicht Es hat nicht einen Aufschrei, nicht der Empörung, sondern ein Hohngelächter. Also das ist ja grauenvoll. Das ist Anti-AKW-Bewegung, das ist Kadrüpplertum der übelsten Sorte, das ist Avantgarde-Politik, das ist ein mieser Umgang mit Fußvolk, ne? Das ist wirklich Fußvolk, nicht? Das dann da so seine Jobs zugeschanzt bekommt. Ne? Das ist alles das, wogegen Antideutsche immer und immer gekämpft haben. Teils, weil sie aus solchen Ecken persönlich, also noch so ein Anfang persönlicher politischer Biografie haben, teils, weil sie sich das angelesen haben und sich gedacht haben, das ist doch eklig. Nein, aber das geht alles prima durch. Nur weil einer eine Art, wie soll man das nennen, Saira aktuell geschrieben hat, nicht? Wie es, nicht? Also praktisch ein gelbes Bändchen im Saira Verlag, nicht? Weil er ein paar Facts zu einem Buch zusammengeklopft hat. Nun gut, die nächste Niederlage der Bahamas wird das wegen des eklatanten Misserfolgs schon jetzt sich ankündigende Ende solcher Volksfrontführer sein. Dass sie mitgemacht haben, werden ihre enttäuschten Anhänger weniger diesen dann plötzlich ungeliebten Anführern anlasten, als den Kritikern draußen. Haben wir uns ja nicht mal die Hände schmutzig gemacht, gehören also gar nicht richtig dazu. So kehrt der Imperativ, es geht um Israel, vorläufig zu denen zurück, die ihn 1996 in der Bahamas Nummer 20, die ihn 1996 in der Bahamas Nummer 20 in der Hoffnung aufgestellt haben, er möge als Grundlage aller Interventionen gegen die Verhandlungen und Geschäfte dieses Landes, also als Zerstörungsarbeit an deutscher Ideologie, Israel ein wenig entlasten. Danke.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen.